Abedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Mit dem, der sich dann selbst als ersten Top immer ankündigt. Dan Schwickerer!
Und völlig zu Recht, ach Herr Fetzer.
Ja, also kompletter Flop ist es jetzt nicht, dass du dabei bist, sagen wir mal so.
Das ist sehr freundlich von dir. Reden wir mal über einen Riesentop. Und das ist Leon Dreiseite, oder? Also ich würde sagen, wir gehen direkt mal voll rein. Ehrlich gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, wann er zurückkehrt, wie sehr das nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, ob er schwerer verletzt ist, aber er ist am Wochenende zurückgekehrt und wie Derby, Edmonton, Calgary 3-2 nach Verlängerung, Dreiseitel, ein Tor, zwei Vorlagen, andersrum, zwei Tore, eine Vorlage, kurz vor Schluss ausgeglichen, in der Verlängerung das Tor gemacht, sein 50. Saisontor gemacht, einen ewigen NHL-Rekord für Overtime-Tore aufgestellt. Ich würde sagen, Leon Dreiseitel hat sich dieses Top redlich verdient.
Wie wir auch da eine Woche lang jetzt fast überlegt haben, oh, ist das was Schlimmeres und was passiert, wenn der zurückkommt, ist der dann gleich wieder fit oder braucht er erst wieder und dann erstmal 50 Tore knacken, erstmal sechsten Overtime-Winner schießen in der Saison, dann könnt ihr weiter diskutieren. Ich bin wieder da.
Ja, schon krass, ne? Und dafür, dass McDavid immer noch fehlt, also insgesamt läuft es für die Oilers jetzt immer noch nicht richtig gut, aber dadurch, dass Dreiseitel wieder da ist, ist das natürlich, glaube ich, für alle Beteiligten ein ganz nettes Update.
Es geht sonst noch in der NHL. Wir fangen heute mal international an mit der NHL, weil DEL steht ja das Halbfinale seit Freitag und DEL2 Oberliga und so weiter. Schauen wir auch noch drauf. Aber jetzt erstmal NHL. Kucherov, 3+8 in den letzten drei Spielen, 11 Punkte. Ich habe, glaube ich, bei Hockey Forever war es auf Instagram gesehen, Nikita Kucherov damit in seinen letzten drei Spielen so viele Punkte wie John Scott in seiner kompletten NHL-Karriere. John Scott, ihr erinnert euch, der mal NHL All-Star-Game gespielt hat, weil er gewählt wurde. Der hat aber irgendwie hunderte von NHL-Spielen gemacht und 11 Punkte und Kucherov macht es halt mal in drei Spielen.
Ja, der ist insgesamt jetzt sogar Topscorer und wie ich auch mal in die Gruppe gefragt habe, warum reden wir eigentlich nie über Nikita Kucherov, wenn es so um die besten drei Spieler der Welt geht? Also das heißt immer, klar, McDavid und MacKinnon sind irgendwie weit vorne. Wenn du die Verteidiger nimmst, kannst du noch auf Makar gucken. Aber sonst wird dann, je nach Gemütslage, je nach Sympathie, wird dann mal ein Dreiseitel genannt oder ein Austin Matthews oder wer auch immer. Aber Nikita Kucherov spielt da irgendwie nie so die richtige Rolle. Und man fragt sich, warum, weil er auch seit Jahren absolute Topleistung bringt. Immer über 100 Punkte, Stanley Cups gewonnen, alles. Also, der ist schon nicht ganz so schlecht, der Kollege, ne?
Ich würde ihn sogar in einer Kategorie weltweit auf die 1 setzen.
Das ist Powerplay, ne?
Ja, oder die Playmaking und Passspiel im Powerplay. Also klar, ja. Da ist er natürlich, also da auf der rechten Seite derjenige, der die Pässe spielt, scharf, früher auf Stamkos, wo spielt er sie da hin? Wer macht dann die One-Timer? Weiß ich gar nicht, wer da aktuell spielt auf der linken Seite. Aber Kucherov einerseits mit den Pässen und andererseits schießt er natürlich auch aus der Position. Und insofern ist er da, also was Pässe anbelangt, auch im 5 gegen 5, finde ich, ist er schon schwer zu schlagen insgesamt.
Ja, aber diese Ruhe, die der hat, ne, das wirkt ihm alles so lässig. Ne? Also der hat irgendwie den Puck und dann kommt so ein ganz lässiger Pass so aus dem Handgelenk. Punkt genau, also ist schon wirklich vom Allerfeinsten, was der Mann macht seit Jahren.
Es ist da jetzt aktuell, Ginzel ist da jetzt in einem Powerplay mit dabei natürlich. Ja. Und Braden Point, weiß ich gar nicht jetzt, wer Ginzel spielt, der auf der linken Seite dann und Kucherov. Weiß ich gar nicht, wie die da im Powerplay jetzt aktuell spielen. Aber jetzt hat halt mit Ginzel da einen anderen Torjäger, ne, an seiner Seite, zumindest in Überzahl und auch im 5 gegen 5 teilweise Reihe mit Braden Point und mit Jake Ginzel. Ja, und punktet gar nicht so schlecht in letzter Zeit und insgesamt in dieser Saison.
Ja, das gilt übrigens auch für die St. Louis Blues. Wir hatten ja letztens schon mal gesagt, dass die ganz gut dabei sind. Und jetzt sind es mittlerweile sogar 9 Siege in Folge. 2-1 in Colorado gewonnen. St. Louis jetzt relativ sicher auf dem Playoff-Platz. Also nicht sicher natürlich bis zum Ende, aber stehen jetzt ziemlich gut da. Ja, das läuft, ne? Auch wieder eine Mannschaft, von der man es eigentlich nicht erwartet hat. Also klar, dass da ein paar gute Eishockeyspieler rumlaufen, wie so ein Kairu oder sowas. Das ist ja jetzt keine Riesenneuigkeit. Aber das ist ja eigentlich ein Team, was selten so im Fokus ist, weil es weder ganz oben noch ganz unten ist. Aber die aktuelle Form, wenn die Blues die noch ein paar Wochen halten, dann können die auch in der ersten Playoff-Runde mal ein richtiges Top-Team ärgern, glaube ich.
Ja, und insgesamt so, was da im Westen jetzt aktuell an Serien da ist, ne, Dallas jetzt auch mit 4 Siegen in Folge, das sollte auf jeden Fall auch den Oilers zu denken geben. Klar, das ist jetzt keine Mannschaft, die sie in der ersten Runde spielen, aber es ist dann auch immer die Frage, an welchen Teams müssen die Oilers vorbei? Jahr für Jahr, so ab April, glaube ich, kann man da schon mal hinschauen, was da so an Gegnern kommen könnte. Und es sind ein paar Mannschaften jetzt auch im Westen richtig gut in Form.
Ja, auch, aber Dallas muss man sagen, Cody Ceci hat was Sensationelles erreicht. Also das ist also erster Flop. Ich meine, Dallas gewinnt aktuell alles, aber der Kollege schafft es, bei nur 2 Spielen insgesamt, also am Wochenende, bei minus 45 Schüssen auf dem Eis zu stehen. Das heißt, sobald der irgendwie das Eis betreten hat, war Dallas irgendwie fast nur in der eigenen Zone unterwegs. Also gut, sie haben trotzdem die Spiele gewonnen, deshalb nicht ganz so mega dramatisch, aber das ist mir doch dann doch aufgefallen. Das ist schon sehr, sehr viel, finde ich, minus 45 Schüsse in 2 Spielen.
Jetzt habe ich gerade über die möglichen Gegner von Edmonton gesprochen, so in den späteren Runden. Aber wenn wir uns aktuell anschauen, ja, könnte ja dann in der ersten Runde auch wieder Los Angeles sein.
Zur Abwechslung.
Ja, genau. Wohl aktuell Vegas auf 1, ja, Los Angeles auf 2, Oilers auf 3. Und ich glaube, da wird sich dann auch nicht mehr so viel ändern. Kommt drauf an, was natürlich die anderen in der Division hinter den Oilers machen, ob die Oilers dann noch abgefangen werden. Aber das wäre dann wieder 2-3, LA gegen die Oilers. Und ja, die Oilers haben sich die letzten Jahre da immer gesteigert. Aber LA in dieser Saison gar nicht so schlecht raus zuletzt, ne?
Nee, vor allem, was die auch für Tore schießen. Also heute Nacht haben sie wieder 8-1 gegen San Jose gewonnen und absolute Traumtore mit der Rückhand vorbereitet. Also ich, die sind gut drauf, die Kings, muss man sagen. Und besser auch als gedacht, weil ich eigentlich dachte, ne, in den Sommer, da haben sie nicht viel gemacht. Und es hieß, ich war doch letztes Jahr schon nicht so doll. Jetzt hat der irgendwie so ein bisschen der Verlierer der Offseason. Was ist los mit euch? Aber irgendwie hat das Team dann doch die Kurve bekommen.
Ja, und es sehr wahrscheinlich wird das Spiel in der ersten Runde, ne? Los Angeles aktuell auf 2 in der Division, die Edmonton Oilers auf 3, 2 Punkte Unterschied in der Pacific. Und dann, wenn wir uns die Wildcard-Teams eben anschauen, die kommen aus der Central Division mit Minnesota und St. Louis. Und dann ist halt die Frage, ja, klettern die noch weiter nach oben? Aber unterm Strich, ja, 2-3 aus der Pacific Division, das wird sehr wahrscheinlich eben dann das Duell zwischen Edmonton und Los Angeles. Ja,
wäre dann zum 4. Mal in Folge. Die ersten 3 hat natürlich Edmonton alle gewonnen, aber mal sehen, wie es dieses Jahr läuft. Und mal sehen, wann McDavid überhaupt wiederkommt, wie fit er dann ist. Abwarten. Es gibt aber auch ganz schlechte Teams im Osten nach wie vor. Und was machen wir denn mit den Islanders? Da läuft ja gar nichts mehr, oder?
Ja, 5 Niederlagen in Serie mit 24 Gegentoren. Letzte Nacht haben sie 4-6 gegen die Carolina Hurricanes verloren. Also wieder, ja, viele Gegentore kassiert. Wobei man sagen muss, jetzt auch so um die Trade Deadline haben sie Brock Nelson abgegeben. Also war dann irgendwie schon klar, dass sie jetzt nicht unbedingt mit den Playoffs rechnen. Wobei andererseits muss man sagen, 3 Punkte dran an den Montreal Canadiens ja noch auf die Wildcard. Also es ist halt dann immer so eine Geschichte, ne, in dieser Phase. Schaust du noch, dass du irgendwie die Playoffs kommst? Und wann sagst du dann, nee, hey, komm, wir verabschieden uns. Und dann ist natürlich besser, weiter hinten zu landen, um dann vielleicht einen höheren Draftpick zu bekommen.
Ja, ich finde, das ist so ein ziemliches Schneckenrennen gerade da im Osten. Ne? Also du hast ja, Ottawa ist auf 7, Montreal auf 8, dann Rangers, Blue Jackets, Red Wings, Islanders. Das sind eigentlich die, von denen wir sagen, die können es noch schaffen. Also klar, theoretisch können es eine andere schaffen, aber gehen wir jetzt mal nicht von aus. Aber keine Mannschaft von denen haut mal jetzt so eine Siegesserie raus. Und damit ist ja noch nicht mal sowas gemeint, was St. Louis gerade machen. Das würden ja irgendwie auch mal 3-4 reichen oder so. Aber da ist aktuell sehr, sehr wenig zu sehen. Und natürlich eine Mannschaft, für die es so gar nichts mehr geht, eigentlich ist Boston, also kompletter Einsturz, verliert jetzt weiter alles. 8 Niederlagen in Folge und 7 dieser 8 Spiele, in denen hat Boston jeweils maximal 2 Tore geschossen. Also in der Offensive funktioniert so gut wie gar nichts mehr. Ja, auch da, wie du gerade schon alle gesagt hast, gab es natürlich auch Abgänge zur Trade Deadline, der bekannteste Brad Marchand. Aber wie sehr die Bruins jetzt abgestürzt sind, finde ich doch ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Weil es ist ja nicht so, als wären sie von vornherein in die Saison gegangen, hätten gesagt, ah, das wird ganz schwer für uns. Wir sind vielleicht eher ein Team, was sich jetzt da unten orientieren muss. Im ganzen Gegenteil. Ne? Also erinnern wir uns, dass die vor der Saison nochmal sehr, sehr dicke Verträge rausgegeben haben. Ne? Also das ist schon, ich weiß nicht, ich finde es alles ein bisschen komisch, wenn wir also alleine überlegen, dass die einen Elias Lindholm vor der Saison verpflichtet haben für 7 Jahre und 54 Millionen. Hat sich jetzt nicht so richtig ausgezahlt. Also ich fand jetzt grundsätzlich nicht falsch, einen Lindholm zu holen, das ist ein guter Mann. Aber wenn es insgesamt irgendwie doch bergab geht und man Leute abgibt, die einen ja sonst eigentlich besser machen würden, dann frage ich mich, warum man so viel Geld dann in einen Mann investiert, der auch relativ weit von der ersten Reihe entfernt. Also manchmal spielt er 3. Reihe, manchmal spielt er 2. Reihe. Und so richtig erfolgreich ist er ja auch nicht. Ne? Also es ist okay, aber 38 Punkte nach 74 Spielen sind für einen Mann, der einen 7-Jahres-Vertrag über mehr als 50 Millionen unterschreibt, ist auch nicht so richtig geil, finde ich.
Genau, und grundsätzlich war ja der Boston die letzten Jahre auch kein Team, das dann mega hoch gedraftet hat. Also war irgendwie schon die Frage, wie kriegen
ja,
wir
Patrice
Bergeron ersetzt, einfach mit einem absolut Nummer 1 Center. Den haben sie halt einfach aktuell nicht. Auch dieser Pavel Zacha ja auch nicht, ne, der aktuell neben Pastrnak spielt. Und wenn du so einen Flügel hast wie Pastrnak und dann hast du eben halt keinen Granaten-Center, dann wird's auch schwierig. Andererseits muss man sagen, bei Boston, ne, also die könnten jetzt sogar noch auf den letzten Platz abrutschen im Osten und dann würde Buffalo den hergeben. Also es ist nur noch ein Punkt Vorsprung von Boston auf die Buffalo Sabres. Und wenn wir nochmal hochblicken, in Richtung Wildcard und Playoff-Plätze, also dann sind die Ottawa Senators da schon mit Abstand am besten im Rennen, nicht nur was die Punkte anbelangt, ne, die haben 84, dahinter Montreal und New York 77, Ottawa also auf dem ersten Wildcard-Platz im Osten und auch die Bilanz in den letzten 10, 6, 3, 1, also als einzige Mannschaft da von den Wildcard-Anwärtern, die eine positive Bilanz hat.
Ja, müssen wir noch über das reden, was da bei Montreal passiert ist, nämlich gestern Abend. Es gab ja das Spiel gegen Florida und das Spiel war eigentlich durch. Montreal gewann 4-2 und was passiert? Ja, einfach mal so ein richtig schöner Schlagschuss von Mikola quasi in die Menge rein. Also schön natürlich in großen Anführungszeichen. Müssen wissen, das Spiel war vorbei. Also es liefen so die letzten Sekunden aus. Florida hatte hinten im eigenen Drittel den Puck und dann machst du ja eigentlich nichts mehr, wenn du zwei Tore zurückliegst. Dann lässt entweder die Uhr runterlaufen, spielst das Ding hinten in die Ecke oder machst nichts. Und der hat nochmal schön abgezogen und dann quasi in die mehr oder weniger feiernden Spieler von Montreal rein. Und die spielen ja die nächsten Tage wieder gegeneinander. Ich glaube, da könnte es eine knackige Antwort geben.
Letztes Flop aus der NHL, auch noch die San Jose Sharks, deren schwache Saison weitergeht, 2-14 Gegentore am Wochenende. Und im Westen haben wir ja auch schon in der Statistik und auf der Tabelle diese E's für Eliminated, ne, in der Tabelle. Das ist San Jose, das ist Chicago, das ist Nashville und das sind auch die Seattle Kraken, die also keine Chance mehr haben auf die Playoffs, weil da der Abstand oben nach vorne auf die Wildcard-Plätze einfach zu hoch ist.
Größte Enttäuschung für dich? Nashville, oder?
Ja,
absolut. Zur Erwartung jetzt vor der Saison.
Genau, also bei allen, die da so hinten drin hängen, also gut, Seattle hätte ich jetzt gesagt, vielleicht schon Chancen auf die Playoffs, aber dass Nashville da nochmal 6 Punkte weniger hat als Seattle und ja, Drittletzter im Westen ist es für mich die größte Enttäuschung bei San Jose und Chicago. Hätte man damit rechnen können. Ja, und im Osten muss ich trotzdem sagen, da gehe ich also neben Boston einfach mit den Buffalo Sabres bis jetzt. Ne? Also das ist also letzter Tabellenplatz. Letzter, genau, in einer Mannschaft, die seit Jahren im Rebuild ist und ja, jetzt dann mittlerweile fast 1,5 Jahrzehnte die Playoffs verpasst hat. Ne? Also das ist schon krass.
Ja, natürlich krass. Komm, gucken wir in die DEL. Da war natürlich jetzt nicht am kompletten Wochenende was, aber zumindest am Freitag gab es ja noch ein paar Spiele. Und ich würde mal sagen, unser größter Top müssten die Kölner Haie sein, oder? Zum ersten Mal seit 2019 im Halbfinale Grenier, wieder ein überragendes Spiel, wieder 2 Tore gemacht. Insgesamt hat er 6 Tore und 5 Vorlagen gemacht in dieser Viertelfinalserie gegen Bremerhaven. Auch Hudacek. Der war ja ein Spiel raus, jetzt war er wieder da, kriegt nur 1 Tor rein. Dann die Stimmung in der Halle in Köln, wie das explodiert ist bei diesem 3-1-Treffer. Ich würde sagen, in Köln ist die Laune ganz gut und sie ist zu Recht gut.
Absolut, wir haben viel über diese erste Reihe gesprochen. Grenier ist ja Playoff- oder Viertelfinal-Topscorer gewesen, also 11 Punkte in den 6 Viertelfinalspielen, das ist der Bestwert gewesen. Und dazu McLeod und Schützen, wenn wir jetzt sagen, dass Schützen noch gar nicht getroffen hat, ne, dann ist es doch tatsächlich einfach Grenier, der diese Reihe in dem Fall wirklich antreibt, beziehungsweise da am besten scored. Muss auch sagen, tief ist auch da bei den Kölner Haien. Ja, Curry hat 4 Tore gemacht. Logisch, wenn die erste Reihe nicht punktet oder wenn der Gegner die erste Reihe ausschaltet, dann wird es schwierig. Das hat Bremerhaven zwischenzeitlich ein bisschen besser gemacht. Klar, Haie als 6. gegen Bremerhaven den 3. Gewonnen. Also da würde ich sagen, dann auch von der Tabelle her die größte Überraschung. Vor allem, dass es dann so klar war, ja, beinahe ein Sweep und dann kommt Bremerhaven nochmal ran, aber dann machen sie es doch dann in 6 Spielen, klar. Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, Bremerhaven natürlich eine Enttäuschung oder ein Flop aus dem Viertelfinale mit vor allem der Defensive, die ein großes Prunkstück war in der Hauptrunde und auch den Special Teams, beziehungsweise jetzt in dem Fall das Unterzahl, das einfach richtig schwach war in den Playoffs. Und gerade die großen Qualitäten, auch gut, Leski ist der Torwart des Jahres geworden. Es hat sicherlich nicht so gespielt wie ein Torwart des Jahres jetzt in dem Viertelfinale. Also auf jeden Fall hat da Hudacek die besseren Leistungen gezeigt. Und ja, irgendwie so eine komische Saison von Bremerhaven. Logisch, wieder ohne Probleme ins Viertelfinale gekommen, Tabellendritter geworden. Alles gut, aber ich meine, die sind Vizemeister geworden in der vergangenen Saison. Und dann so auszuscheiden im Viertelfinale ist schon, ja, ist ein Flop auf jeden Fall.
Ja, und ich würde, glaube ich, nicht nur Gutletzki da reinnehmen. Generell muss man, finde ich, die großen Namen damit reinnehmen. Wir hatten ja über Jan Urbach schon gesprochen. Also ja, im einen Spiel war er dann wirklich wieder da, hat dann seine beiden Powerplay-Tore gemacht. Aber es war ja auch bezeichnend, dass wir so darauf abzielen, dass er mal 2 Powerplay-Tore macht. Normalerweise wird das so, ja, klar. Haken dran, Urbas macht halt Powerplay-Tore. Aber dieses Jahr, also ich finde, in den Playoffs war das relativ wenig von den ganz großen Namen. Also wenn wir mal gucken, ja, also gut, Verlitsch hat 5 Punkte gemacht, Jeglitsch 4, aber Urbas halt keine einzige Vorlage, nur 2 Punkte in 6 Spielen. Insgesamt kommen die 3 Slowenen dann in 6 Spielen auf 6 Tore, was okay ist. Wenn du sagen würdest, komm, ihr macht 1 pro Spiel, dann kann der Rest was anderes machen. Aber eigentlich ist Bremerhaven trotz der besseren Tiefe natürlich darauf angewiesen, dass die Slowenen mehr als ein Tor pro Spiel machen. Und das haben sie nicht gemacht, ohne zu sagen, dass es jetzt an denen liegt. Das ist, es gibt natürlich ganz viele Gründe. Auch so ein Markus Wikingstad hat insgesamt nur 2 Punkte gemacht. Ja, so Christian Weise hat 2 Punkte gemacht. Also es ist von allem, finde ich, ein bisschen wenig gewesen insgesamt.
Ja, Urbas ohne Punkt im 5 gegen 5 in 6
ja,
Spielen.
Ja, das ist
schon, krass, das ist schon eine Enttäuschung. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Lass uns wieder zu den Tops gehen. Mannheim, da über die komplette Serie vielleicht Tiefensee nicht jetzt mit den herausragenden Fangquoten lag daran, dass sie halt auch 2x5 Gegentore kassiert haben, aber hinten raus 3 Spiele richtig stark von Arno Tiefensee, 97,4% Fangquote, fast 3 Tore oder 3 Goals saved above expected. Ich würde auch
allein im letzten Spiel jetzt, ne? Also das war schon wirklich krass.
Genau, ja, also ich würde auch Plachter noch in der Offensive rausgreifen, weil er dann doch im entscheidenden Moment da ist. Aber also der Faktor in diesem Viertelfinale war natürlich Tiefensee. Junger deutscher Torwart in einem Viertelfinale zwischen Mannheim und München. So starke Leistungen, ja, Hut ab.
Ja, und ich finde, Tiefensee hat sich damit auch endgültig jetzt, also er war immer ein Talent, gar keine Frage, ist ja nicht umsonst gedraftet worden und sowas, aber ich finde, dieses Jahr hat er sich endgültig in die Riege der Top-Torhüter vorgekämpft und mich würde es auch gar nicht überraschen, je nachdem, ob Matthias Niederberger jetzt noch fit wird, dass so ein Tiefensee vielleicht auch mit zur WM fährt, ne?
Ingolstadt, da würde ich auch sagen,
wenn wir über München reden dann im Gegenzug, wenn wir den Mannheim top machen, dann machen wir erstmal München flop. Also ich finde, das war eine schwache Offensive, jetzt sind 2-mal in Folge nur ins Viertelfinale gekommen und mir kommt so vor,
letztes Jahr Halbfinale. Letztes Jahr haben sie Wolfsburg geschlagen, dann genau, das
du hast recht, du hast
die recht, war so kurz recht. Die Serie, dass man die schnell vergisst, aber es
du hast völlig recht, aber das war ja trotzdem auch ein bisschen überraschend, sie sind ja als tiefer platziertes Team reingegangen. Also 2-mal in Folge war München jetzt weder in der Hauptrunde noch in den Playoffs mit den absoluten Top-Teams dabei. Und ich frage mich halt, haben die Münchner, und damit muss man natürlich auch Manager Christian Winkler nehmen, so ein bisschen den Umbruch verpasst, weil das Team ist einfach immer älter geworden. Und ich finde, wenn du dir den Kader der Münchner anguckst und den vergleichst mit Berlin, in Teilen mit Mannheim, auch mit Ingolstadt, finde ich, fehlt den Münchnern absolutes Top-Personal. Die haben noch diese eine Reihe, das ist klar, mit Hirose, D'Souza und Elis. Aber sonst finde ich, ist das nicht mehr so eine dominante, so eine super besetzte Münchner Mannschaft, wie das in den Vorjahren so war. Und es wundert mich noch mehr, wenn wir sehen, dass dieses Jahr da eine neue Halle eröffnet wurde. Und ich dachte eigentlich, dass vor dieser Saison richtig, richtig investiert wird, damit diese ganzen Hallentouristen und Touristinnen, die da hinkommen und einfach mal das sehen wollen, vielleicht vorher nie beim Eishockey waren, dass die halt dann so beseelt immer nach Hause gehen, dass sie auf jeden Fall wiederkommen. Also rein die Zuschauerzahlen geben dem Club natürlich recht. Super erfolgreich. Die Halle war sehr, sehr oft ausverkauft, ein Schnitt über 10.000, was die wenigsten, glaube ich, erwartet hatten. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das alles abgekoppelt von dem, was da auf dem Eis passiert? Kommen die Leute wegen des Events und kommen deswegen wieder? Oder muss man dann auch wieder sportlich versuchen, ganz oben anzugreifen, um die Leute dauerhaft zu halten? Das hat dieses Jahr echt nicht geklappt. Und ich finde, München ist aktuell für mich kein Top-Team in der Liga.
Und was halt auch so ein Punkt war, ne, vor der Saison war ja eigentlich Rieder der einzige größere Zugang, ne? Und das war ja auch eine der Fragen, die wir gestellt haben vor der Saison. Reicht das, wenn du so einen Impuls setzt? Natürlich, auf dem Papier war das ein Top-Transfer, auf dem Eis hat er dann auch nicht so überragend eingeschlagen, ne?
Nee, wobei man sagen muss, er hat super gestartet und dann hat er halt diese Gehirnerschütterung gehabt und die hat ihn echt richtig rausgebracht, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es der einzige Grund war, aber es war auf jeden Fall auch ein Grund. Also danach, finde ich, hat man ihm schon angemerkt, da fehlt irgendwas aktuell. Ich weiß nicht, also er kam mir nicht bei 100% vor, ehrlich gesagt.
Das ist das eine, vielleicht zu wenig Transfers, zu viele oder zu wenig Impulse bei der Kaderplanung. Andererseits natürlich auch eine Frage vor der Saison, ja, wie läuft das mit Söderholm? Wir wissen, wie es gelaufen ist. Er ist vorzeitig gegangen oder musste gehen. Kaltenhauser, dann Jackson, also 3 Trainer in dieser Saison. Ja, und ich bin jetzt echt gespannt, was so in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Jeremy McKenna ist ja noch nicht offiziell, aber schon von vielen Stellen zu hören gewesen, dass der wechselt nach München. Das wäre natürlich so einer, der den München einfach auch mal die Buden macht, ne? So ein Torjäger, aber da muss schon noch mehr passieren, auf jeden Fall.
Wollte ich gerade sagen, also McKenna ist ein super Spieler, hat vor allen Dingen einen überragenden Schuss, aber das ist ja jetzt nicht der Heilsbringer, der es alleine macht. Also Ich glaube, in München muss richtig was passieren. Ich glaube, da brauchst du einen richtigen Umbruch. Das Team ist auch alt, ne? Also ich finde auch in der Defensive haben wir auch häufiger mal gesehen, dass die zu langsam ist, auch gedanklich zu langsam. Wenn du das vergleichst mit Berlin, mit Ingolstadt. Also München hat doch nicht ansatzweise so einen Spieler wie Wissmann oder einen wie Breton oder so. Da sind die wirklich meilenweit hinten. Und du die Trainer ansprichst, glaubst du, Jackson macht weiter? Wäre es überhaupt sinnvoll? Ich finde auch, das hat so ein bisschen am Image gekratzt jetzt, ne? Also ja, am Anfang hat er diese Siege geholt, da hieß es, der Don, aller mit seiner Aura macht alles. Aber auf lange Sicht war das jetzt auch nicht so eine richtig gute Bilanz, finde ich.
Und wenn wir bei Umbruch sind, denke ich, muss sich München auch irgendwann von dieser Überfigur emanzipieren, ja, ne? Und sagen, okay, wir brauchen auch da mal einen Neuanfang oder einfach einen Umbruch. Und ja, mal schauen, ob das passieren wird.
Ja, ich meine, versucht haben sie es ja, aber es hat halt nicht geklappt. Mal sehen, ob die nächste Idee klappt. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Jackson nochmal ein Jahr macht. Vielleicht macht das, aber ich finde, es sah die letzten Tage auch nicht so aus, ich sage. Gucken wir mal auf ein Team, was uns sehr viel Freude bereitet hat. Ingolstadt, bitte, Herr Fetzer.
Ja, hinten raus dann doch durchgezogen. Ne? Mit diesem 6:0 kommen wir gleich bei Nürnberg noch drauf. Das war dann aus Nürnberger Sicht oder für Nürnberg für diese Saison auch unwürdig. Ne? Die haben so eine starke Saison gespielt und auch so eine starke Playoff-Serie. Aber es war schon auch beeindruckend, wie Ingolstadt da im letzten Spiel, in diesem sechsten Spiel mit dem 6:0 durchgezogen hat. Und man muss auch sagen, Stachowiak hat da doppelt getroffen, ne, oder? In diesem Spiel. Genau, der ist insgesamt war auch einer der Spieler, der Topspieler, die einfach rausgestochen haben. Riley Sheen, bester Assistgeber im Viertelfinale, gut gepunktet. Also eigentlich auch die anderen, wo wir uns vorher die Frage gestellt haben, okay, jetzt hat es in der Hauptrunde funktioniert mit der Offensive, also die Keatings, die Pauls und so weiter. Ja, Breton hat zwar jetzt kein Tor geschossen bis jetzt, aber hat zumindest gepunktet. Also die meisten Ingolstädter Topspieler waren da. Vielleicht mal Daniel Pärter rausgenommen, der keinen einzigen Punkt jetzt geholt hat in den sechs Spielen, der aber krass, auch andere Qualitäten hat. Na, Bulli-Spiel, Unterzahl, aber dennoch, also vom zweitbesten Scorer der DL-Geschichte hätte ich schon erwartet, dass er zumindest ein bisschen punktet in so einem Viertelfinale, wo es ja auch wichtig war, weil die Spiele eng waren. Aber insgesamt, Ingolstadt dann hinten raus doch noch zu der eigenen Stärke gefunden und diese Serie dann gewonnen und dann auch verdient gewonnen. Trotzdem für Nürnberg, so hätten sie nicht rausgehen sollen und nicht rausgehen dürfen aus der Saison, finde ich.
Ja, nochmal kurz ein Satz zu Ingolstadt. Ich bin mir nie immer ganz sicher. Das gleiche ist ja mit Schütz und Köln oder mit Vöderl und Berlin. Ob man dann irgendwie denkt, ey, die sind so gut, obwohl einer, von dem man es erwartet, noch nicht so richtig heiß gelaufen ist. Das kann ja eigentlich noch ein Vorteil sein für die nächsten Runden, wenn dann noch einer dazukommt. Aber vielleicht zieht sich das auch durch. Wir werden sehen. Aber klar, Nürnberg war natürlich an diesem Wochenende wirklich ein Flop. Also 0:6 und gerade nach dem ersten Drittel schon 0:4 zurückgelegen. Wobei alle gesagt haben, in den ersten Minuten war Nürnberg das bessere Team, machen die da das 1:0. Läuft das Spiel ganz anders, haben sie aber nicht gemacht und dann sind sie irgendwie in sich zusammengefallen. Am Ende hat dann vielleicht auch so ein Barrett gefehlt und dann hat auch der Glaube gefehlt. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, Sebastian hat es ja auch geschrieben, mit den mehr als 40.000 Tickets anfragen. Also es war wirklich richtig Euphorie in Nürnberg und dann ausgerechnet bei dem Spiel, dann funktioniert so gar nichts, macht nicht mal ein Tor, lässt die Fans nicht einmal jubeln. Es ist ganz früh schon entschieden. Das ist natürlich sehr bitter gelaufen. Trotzdem insgesamt natürlich eine super Saison der Nürnberger, aber an diesem Wochenende halt ein Flop.
Und ich habe noch einen Flop aus der DL. Da geht es jetzt nicht um die Spiele im Viertelfinale, sondern ums Thema längster Scoring-Streak der DL-Geschichte. Und wenn du das googelst, dann landest du bei Peter Dreiseitel aus der Saison 94-95, 21 Spiele. Jetzt hat die DEL auf Instagram wieder eine Grafik veröffentlicht, dass der Jan Alston die Nummer 1 ist mit 26 Spielen. Zwischenzeitlich, also ich finde, ein Scoring-Streak geht auch weiter, wenn ein Spieler nicht spielt. Ja, also wenn er nicht im Line-Up ist, es muss jetzt nicht unbedingt...
Aber nur nach Verletzung. Ich finde nicht, wenn man gestretched wird. Wobei natürlich die Frage ist, ob jemand gestretched werden würde, wenn er so gut punkt. Ne?
Ja, genau. Oder von mir aus können wir noch über Sperre diskutieren, ne, wenn du mit einer Sperre das beendest, aber wenn du halt, wenn du verletzt bist und kommst dann zurück und machst wieder Punkte, dann geht für mich der Scoring-Streak weiter. Ja, aber anscheinend sind die Daten da so in der Saison 98-99 ein bisschen fehlerhaft. Da fehlen einfach ein paar Spiele in der Statistik, obwohl Alston die wohl gemacht hat. Und jetzt steht er da auf Nummer 1. Und ich finde, sollte Ty Ronning jetzt 2 Spiele in Serie punkten und noch 3 Spiele holen, und da musst du doch wissen, was ist jetzt tatsächlich der Rekord? Ist Ronning jetzt vorbei an Dreiseitel mit 22 Punkten oder ist da wirklich noch Jan Alston? Also ich finde, das muss jetzt auch in den nächsten Tagen und bis Ronning da vielleicht dann übers Wochenende sich die Punkte holt, muss das irgendwie auch klargestellt sein.
Ja, ich finde ja generell, dass mit Rekorden und Zahlen ganz anders umgegangen werden muss. Also vielleicht brauchst du nicht, also es ist ja immer auch eine Frage der Möglichkeiten, der finanziellen Möglichkeiten, der personellen Möglichkeiten in so einem Ligabüro. Also, ne, wir können jetzt nicht sowas erwarten, dass die so eine Rekordseite haben, wie das die NHL hat, ne, wo du wirklich alle möglichen Sachen da nachgucken kannst. Also, wer hat 3 Tore an dem Dienstag gemacht, wenn die Sonne nicht scheint oder so ein Kack, ne? Also, das ist ja auch klar. Sowas brauchen wir hier nicht. Aber zumindest so, sag ich mal, diese großen 10, 15 Rekorde, die es gibt, Tore, Vorlagen, Spiele, Streaks, Playoff-Tore oder sowas. Ich finde, da könnte es auf der DEL-Homepage schon mal eine offizielle Liste geben, an der man sich orientieren kann. Und dann könnte man auch bei solchen Sachen, wenn jetzt eventuell einer der längsten, ältesten, größten, wichtigsten Rekorde gebrochen wird, auch mal viel schneller darauf zugreifen. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja auch immer Aufmerksamkeit. Also wenn irgendwelche Superlative, irgendwelche Rekorde, die interessieren ja immer. Und ich sag mal so, wenn Running oder wenn jetzt der Rekord nicht fällt, gibt's halt keine überregionale Berichterstattung zu dem Thema. Wenn aber der Rekord fällt, dann hast du überall zumindest die Meldung, es gibt einen neuen Rekord in der deutschen Eishockey-Liga. Achtet doch mal darauf. Hier, da ist irgendwie so ein Spieler in Berlin, der scheint ganz gut zu sein. Also man kann das ja auch vermarkten. Das sind ja nicht nur Ausgaben, das können ja auch wieder Einnahmen und Aufmerksamkeit werden.
Ja, also wenn irgendjemand da sich noch erinnert an die Saison 98, 99, ob da vielleicht im Februar, als Jan Alston irgendwie da doch ein paar Spiele gemacht hat, die er nicht gepunktet hat, damit dabei war, falls ihr irgendwie vielleicht nur ein Line-Up habt oder so, dann meldet uns.
Ja, habe ich eine Zeitung, wo Statistiken
drinstehen oder so. Meldet euch und dann können wir das vielleicht aufklären, ob Jan Alston auf der 1 ist beim Scoring-Streak oder ob es tatsächlich Peter Dreisaitl ist und dann bald Ty Ronning.
Wollte sagen, Ronning, mach doch einfach noch 10 Spiele in Folge, einen Punkt, dann ist das ganz klar. Ne? Also, es liegt eigentlich an Ty Ronning, diesen Konflikt aufzulösen, wenn wir ehrlich sind.
Springen wir in die unteren Ligen, oder? In die DL2, was heißt unteren Ligen? Ja? In die DL2, wo es ja jetzt im Halbfinale rund geht, wo Ravensburg geantwortet hat und ausgeglichen hat. Also wieder ein bisschen Hoffnung für die Düsseldorfer AG. Wollen wir das nach jedem Spiel machen, dieses Spielchen?
Auf jeden Fall, das macht richtig Spaß.
Ja, aber Ravensburg, also natürlich ein enges Spiel, ne? Nach Verlängerung gewonnen, 6-5 gegen die Krefeld-Pinguine, bleibt dabei. Das ist so die Highscoring-Serie war es im ersten Spiel auch schon, wobei da Ravensburg Ladehemmungen hat und jetzt haben sie ausgeglichen. Und die Kassel Huskies gewinnen mit 4-3, ebenfalls nach Verlängerung gegen die Eislöwen.
Ich fange aber erst mit meinem Top von Freitag an. Das war nämlich Danny Austenbirken. Shutout im Spiel 1 zwischen Kassel und Dresden. Also natürlich Danny Austenbirken für Dresden. Und man muss sagen, die großen Spiele, die kann er immer noch, ne?
Ja, und also, das ist, hatten wir ja das Thema, wie gut ist die Offensive von Kassel? Ne? Dass die Defensive funktioniert, haben wir gesehen im Viertelfinale. Die Frage war auch, gegen Freiburg hat es hingehauen. Wie ist es jetzt gegen Dresden? Gegen eine stärkere Offensive und zumindest Kassel da defensiv gut, aber halt selber kein Tor gemacht. Also Shutout aus dem Birken. Und dann natürlich die Antwort von Kassel dann doch mit 4 Toren im zweiten Spiel. Also auch da der Ausgleich. Ja, da müssen wir auch.
Ja, ganz gut. Und ich fand gerade beim zweiten, ne, sah er auch nicht ganz so gut aus. Der ging so glatt durch die Beine. Also ich finde, den hätte man auch halten können, ehrlich gesagt. Also so stark aus den Birken am Freitag war, ich fand ihn am Sonntag nicht so doll, ehrlich gesagt.
Ja, und auf der anderen Seite.
Zu sagen, dass er jetzt die Niederlage schuld war. Er hat natürlich noch andere gute Sachen gehalten. Aber den einen habe ich gedacht, ach, der darf, finde ich, in dem Playoff-Halbfinale bei dem Stand eigentlich nicht fallen.
Ja, und auf der anderen Seite Offensive von Dresden, Andrew Jogen.
Andrew Jogen,
ja. Genau, letztes Jahr ja 16 Tore in 19 Spielen gemacht auf dem Weg zur Meisterschaft mit den Eisbären Regensburg, dann der Wechsel nach Dresden. Und jetzt hat er auch schon in den 7 Spielen, die er gemacht hat, 5 Tore und eben in diesem Viertelfinale Game Winner in Spiel 1 insgesamt 3 Tore. Also, ja, den müssen sie irgendwie in den Griff bekommen.
Er wäre fast der Held gewesen, ne? Er hat ja kurz vor Ende, es stand ja 1-3 bis kurz vor Schluss, dann macht er so ein, ja, so ein Stochertor mehr oder weniger zum 2-3 und dann bekommt er ja 18 Sekunden vor dem Schluss ein Penalty. Also das ist natürlich auch ein krasser Druck. Du liegst 2-3 in einem Playoff-Spiel zu Hause zurück im Halbfinale und kriegst ein Penalty und er macht den Penalty. Dann ist auf einmal halt Verlängerung, aber da muss man sagen, hat Kassel dann relativ souverän das Ding dann nach Hause gefahren durch einen sehr schönen Schuss unter die Latte.
Krefeld hat eine absolute Top-Reihe mit Lesio Newton Hirano. 6 Tore am Wochenende. Van Dane, 4 Vorlagen. Wobei man sagen muss, in dem ersten Spiel hat er auch das einzige Tor geschossen. Auf der anderen Seite Ravensburg, Eigentor. War aber völlig egal, weil sie es gewonnen haben. Aber gleiches gilt eben wie für Jogen. Aus Sicht der Kassler gilt für Ravensburg für die Reihe Lesio Newton und Hirano.
Ja, die ist echt stark und wie auch die Tore gefallen sind. Meistens, also häufig war ja so, Van Dane zieht ab und irgendeiner hält einen Schläger rein, aber die können doch abfälschen, die Krefelder. Junge, Junge, also guckt euch mal die Highlights an von dem Spiel. Das ist schon nicht ganz so schlecht, muss man sagen. Und natürlich auch generell die ganze Stimmung in Krefeld, ne, Halle fast ausverkauft. Also generell sind die Hallen ja überall voll, aber ich glaube, egal wer da hochkommt, ob es Kassel oder Dresden oder Krefeld ist, es wäre auf jeden Fall nicht, dass die DEL sagen würde, oh Gott, was wollen wir denn mit denen? Also ich glaube, das würde schon alles funktionieren. Aber warten wir es erstmal ab, wie es denn so wirklich läuft.
Lass uns nochmal in die internationalen Ligen schauen. Da hat zwar Uwe Krupp mit Lugano den Klassenerhalt geschafft, aber das war es dann auch schon wieder für ihn. Also eine Saison und ja, wieder raus. Ja,
nicht mal eine Saison, waren irgendwie zwei Monate
genau,
oder
genau,
wie viel waren, ungefähr. Ne? Ja, also ja, also klar, er ist jetzt nicht gefeuert worden, weil der Vertrag ja eh ausläuft, aber er ist jetzt einfach wieder verabschiedet worden. Und die Frage ist, war das jetzt für ihn trotzdem was Besonderes, mal so einen ganz großen Club in einem der ganz großen Eishockey-Länder außerhalb von Deutschland zu? Gut, er hat auch schon Sparta Prag trainiert, so ist nicht. Aber ich meine, er hat es nicht geschafft, das Team noch in die Playoffs zu führen. Es ist 13. geblieben, war gegen Ajoie echt schwach am Anfang dieser Runde, hat auch nur 3 Spiele dann mit jeweils einem Tor gewonnen. Das war relativ eng alles. Im Endeffekt muss man trotzdem sagen, er hat den Job gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass Lugano nicht abgestiegen ist. Aber ich weiß nicht, ob ihm das jetzt so langfristig so weitergeholfen hat oder ob er sich einfach denkt, hey, war eine schöne Erfahrung hier und jetzt gucken wir, wie es weitergeht.
Ich habe noch einen Flop aus den europäischen Ligen, nämlich die Lahti Pelicans, die ja dieses Jahr, die haben noch dieses Jahr noch Champions Hockey League gespielt, oder? Und jetzt haben sie die Playouts verloren in Finnland und ja, müssen um den Klassenerhalt zittern, spielen also dann gegen den Meister aus der zweiten Liga um diesen letzten Platz in der Liga. Aber das ist schon ein krasser Abstieg gewesen für Lahti jetzt in dieser Saison.
Ja, muss man sagen. Haben wir noch einen Top?
Ja, Luleå! In Schweden.
Ja, Luleå, stimmt.
Luleå. 4-1 gegen die Väckö Lakers, also Väckö ist raus. Luleå steht da schon im Halbfinale. Pontus Andreasen ist der beste Scorer. 6+4, 6 Tore, 4 Vorlagen. Bester Scorer und Torschütze der Playoffs in Schweden. Und insgesamt in den Playoffs dreht er immer wieder auf. Also schon 2021, 22 war er mal Playoff Top-Torschütze und insgesamt 25 Spielen in der schwedischen Liga, in 25 Playoff-Spielen, 15 Tore, 25 Punkte, Punkt pro Spiel und jetzt eben also der Mann bei Luleå im Halbfinale.
Ganz nett. Gucken wir mal nach Nordamerika und gehen da in die Juniorenligen. Julius Sumpf, wir hatten die letzten schon erwähnt, dass er generell eine starke Saison gespielt hat und jetzt zum Playoff-Auftakt in den ersten beiden Spielen 3 Tore. In dem einen hat er den Ausgleich spät gemacht und das Overtime-Tor geschossen. Also Julius Sumpf ist nicht ganz so verkehrt drauf, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, dass der sich, also es war auffällig bei den letzten beiden U20-Weltmeisterschaften, wie der sich, also 2024, also vor über einem Jahr, wo der da einfach halt noch so ja, eher so dritte Reihe, ne, war klar, ist jetzt auch nicht einer der ältesten Spieler, aber in dieser Saison einfach klare Nummer 1 Center dann bei Deutschland und auch der Mann, der am stärksten war an der Scheibe, der den Puck am besten gebracht hat, der Mann, der ja in der Quebec Major Junior Hockey League spielt bei den Moncton Wildcats und jetzt auch guter Start eben rein in die Playoffs. Und das letzte Top, das wir haben, und damit beenden wir die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes, ist Laura Kluge, denn auch die punktet jetzt in der PWHL.
Genau, und das sogar in 2 Spielen in Folge. Also sie hat jetzt in den letzten beiden Spielen jeweils eine Vorlage gemacht. Das ist natürlich wirklich schön für sie, dass sie da dann auch mal auf dem Spielberichtsbogen erscheint. Insgesamt ist jetzt nicht so, als würde Toronto jedes Spiel gewinnen. Ne, das eine haben sie jetzt auch 2-5 verloren in Minnesota, aber auch da hat Laura Kluge, wie gesagt, eine Vorlage gegeben und insgesamt läuft ja trotzdem gut. Ne? Toronto ist 2. in der Liga. Jetzt ist ja gar nicht mehr so viel bis zur WM-Pause noch 2 Spiele. Montreal spielt gegen New York und Boston gegen Ottawa. Mal sehen, ob Sandra Abschreiter dann doch noch ihr eines Spiel bekommt vor der WM. Naja, wenn nicht, dann macht es halt wie letztes Jahr. Ohne Praxis wird es einfach Torhüterin des Turniers.
Das ist noch nicht ganz alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Denn wir wollen noch Luisa und Michael in der Bissl Hockey-Fankurve begrüßen über Steady. Sie sagen also, hey, ich will jeden Tag 10 Minuten Eishockey hören, jeden Wochentag. Und ich will die Best of 7 am Wochenende lesen. Und ich will die 3 Gedanken zum Playoff-Tag in der DEL lesen. Unsere Texte, also Luisa und Michael, viel Spaß hier mit unseren Inhalten. Und dann sind wir natürlich beim WM-Crowdfunding. Die erste Schule haben wir geschafft. Wir wollen natürlich die zweite mindestens auch noch knacken. Und ja, was machen wir konkret jetzt zusätzlich noch zu dem, was wir eh geplant haben, Bernd?
Also, wenn wir die zweite Stufe knacken, dann gibt's die drei Gedanken, die wir jetzt in den Playoffs machen, als Text dann auch während der WM immer nach jedem Deutschlandspiel. Das ist dann noch ein zusätzliches Textangebot, das ihr von uns bekommt.
Also, startnext.com/WM-2025. Die Podcasts auf jeden Fall, natürlich Vorschau auf das Turnier nach den Deutschlandspielen, insgesamt Zwischenfazit, Schlussfazit, die deutschen Stimmen, Eindrücke von vor Ort und eben nach jedem Deutschlandspiel die drei Gedanken in Textform. So sieht's aus. Danke an Bernd Schwekerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Sehr gerne. Immer wieder gerne am Montag. Auch ein bisschen
länger,
wenn es sein muss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.